Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformation to Go. Für euch heute im Podcast sind Michael Fritz, Mitgründer von Viva Con Agua, sowie unsere Expertin Caroline Zielke. Viel Spaß!
Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Transformation to Go. Ich darf heute einen wundervollen Gast begrüßen, nämlich Michael Fritz, den Mitbegründer von Viva Con Agua. Mein Name ist Caroline Zielke, Projektleiterin bei Kraus & Partner, und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Heute mal in Hamburg, unsere Wahlheimat. genau, und wir dürfen heute hier aufnehmen. Und ich würde sagen, fangen wir damit an, dass du mir was erzählst über dich. Wie kamst du, Viva Con Agua? Wer bist du? Was machst du?
Wie kam ich zu Viva Con Agua? Durch eine wunderbare Freundschaft mit Benjamin Rainer Adrian, den kenne ich seit ich 12 bin. Ich glaube, er war 14 oder ich war 13, er 15, aber so ungefähr muss es gewesen sein. Aus dem Schwabenländle, wo wir beide aufgewachsen sind, wo wir aufs Otto-Hahn-Gymnasium gegangen sind, und da haben wir uns kennengelernt. Später dann lieben gelernt und sind irgendwie verbunden, und er ist über VfB Stuttgart, Eintracht Braunschweig beim FC St. Pauli auf der linken Außenbahn gelandet. Und hatte dann die Idee, 2005 sich zu engagieren mit seinen Privilegien als Profifußballer. Ich sage immer, wenn man Profifußballer ist, kannst du sagen, Bananen sind lila, blassblau mit pinken Streifen. Und zumindest eine Zeitung mit 4 Buchstaben würde es definitiv sofort printen. Diese Stellung wollte er nutzen, um sich zu engagieren für Menschen, die vielleicht nicht die gleichen Privilegien wie wir jetzt im Schwabenländle oder viele Menschen im Schwabenländle zum Beispiel bekommen haben oder eben Profifußballer haben. Und dadurch ist ja die Idee zu Viva Con Agua entstanden, und was daraus gefolgt ist, das ist natürlich nicht planbar gewesen oder so, das hat sich so ergeben. Genau, sonst bin ich mittlerweile 42 Jahre Papa von 2 wundervollen Kindern, Ehemann von einer tollen, sehr fordernden Frau, und darf ja eine hohe Selbstwirksamkeit, glaube ich, spüren. Eine große Quelle an Glückseligkeit, weil Engagement macht glücklich, sagen alle Glücksstudien. Das heißt, ich habe ziemlich geiles Leben, und das ist auch immer meine Antwort, wenn Leute sagen, ja, du opferst dich so auf für bla bla bla, und ich so, auf gar keinen Fall, sondern ich habe wirklich ein tolles, schönes Leben aus meiner Perspektive. Ja. That's me in a nutshell, keine Ahnung, ich könnte jetzt noch ewig weiter labern, aber darum geht es ja gar nicht.
Warum Wasser?
Gute Frage, ehrlicherweise hat Benny damals Trinkwasserprojekte in Kuba angeschaut, als die Idee entstanden ist. Und dadurch kam das Thema Wasser. Und man muss ganz klar sagen, ist auch ein Glücksgriff für uns gewesen, weil Wasser versteht jeder sofort. Wasser ist sehr klar, Wasser ist sehr vielschichtig, Wasser ist Leben, Wasser ist freudvoll. Mit Wasser kann man sehr viel Spaß haben, Wasser braucht man jeden Tag zum Trinken etc. Als Beispiel gebe ich oft, führe ich an, was Rüdiger Neberg gemacht hat, zum Beispiel mit seinem Verein hat er sich gegen Genitalverstümmelung engagiert, und da ist der Vibe komplett ein anderer, ja, dann kannst du nicht so lustige Sachen machen, wie wir sie teilweise gemacht haben mit Pfandbecher sammeln oder ganz vielen verschiedenen Kunstquatsch-Aktionen, Kampagnen und so weiter, weil die Energie eine andere im Raum ist, weil das Thema einfach brutal hart ist. Nicht, dass kein Zugang zu sauberem Trinkwasser nicht hart wäre. Ja, nicht, dass die Tatsache, dass immer noch 700 Millionen Menschen keinen Zugang zu Wasser haben und dass Menschen sterben ja nicht daran, dass sie kein Wasser haben. Wenn sie kein Wasser haben, dann trinken sie aus verunreinigtem Wasser. Das heißt, sie trinken aus der Pfütze, aus stehendem Gewässer, fließendem Gewässer in Äthiopien und kriegen dann Diarrhea, also Magen-Darm, das jeder von uns wahrscheinlich hier in dem oder 100% hatte von den Zuhörerinnen. Und auch mehrfach, aber keiner daran gestorben ist. Ja. Aber so ein geschwächtes Immunsystem, das mehrfach Diarrhoe bekommt und dann kein Gesundheitswesen, kein sauberes Trinkwasser, keine Handwash-Facility, also Handwaschmöglichkeiten etc. pp. All das führt dann dazu, dass wirklich Kinder daran sterben, eben, dass sie über einen längeren Zeitraum verunreinigtes Wasser trinken. Und das ist natürlich absolut hart. Und trotzdem ist vom Verständnis auch meine Aufgabe, so eine clownereske Transformation. Das heißt, also nach Heinrich Böll muss man sich den Clown als traurigen Menschen vorstellen, und wir nehmen Themen, wie eben die Tatsache, dass eben nicht alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser oder einer menschenwürdigen Sanitärversorgung haben. Und versuchen sie so mundgerecht, sexy, simpel, strukturell und sozial zu offerieren, dass die Menschen da draußen sich teilweise engagieren, ohne es zu checken. Mhm. Also manche trinken unser Wasser, ohne zu checken, dass es ein Social Business ist, wie es funktioniert etc. Manche schmeißen einfach ihren Becher, weil Bela B. auf Hurricane sagt, schmeißt alle Becher hoch.
Ja.
Ey, ich bin besoffen, hab 3 Promille. Check ich doch nicht, dass Viva Con Agua eine NGO ist. Vielleicht, wenn ich Glück habe, erinnere ich mich irgendwann später oder sehe es in den sozialen Medien und check, ich habe das geworfen, weil ich betrunken war und weil das Bela unterstützt, das ist irgendwas für Wasser. Mhm. Ja, ich meine, da muss man ja auch ganz klar sein, wie hoch ist so eine Informationskette, gerade in Zeiten von sozialen Medien, wie viele Leute checken, was Viva Con Agua wirklich ist in der Gänze, wie viele denken immer noch, das gehört mir oder Benny oder anderen Leuten und ich so, nein, ich verdiene 6 brutto, bin festangestellt und kann morgen gekündigt werden. Was auch gut so ist, Viva Con Agua gehört allen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und allen Menschen, die Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und es ist auch das, was die Menschen daraus machen können. Es ist ein gemeinnütziger Verein, es ist eine gemeinnützige Stiftung und die sozialen Unternehmungen, die wir gegründet haben, gehören immer der Gemeinnützigkeit mehrheitlich.
Jetzt hast du schon viel gesagt, wo man euch sieht, wo ihr aktiv seid. Was würdest du sagen, was macht euch erfolgreich? Also ich nehme euch stark wahr, eben über Kampagnen, Water is a Human Right, gibt es ja immer wieder mit Schildern, mit Fotos, mit ganz vielen Menschen, die man kennt. Das ist so das Prominenteste mit. Was hat euch erfolgreich gemacht? Ihr seid ja schon lange da.
Ja, also Erfolg ist immer eine Frage der Definition. Gerade da, wo ich herkomme, da war ja so, dass du erfolgreich warst, wenn du einen Benz hattest. Weißt?
Ja, klar.
So ein Statussymbol. Also deswegen ist, glaube ich, erste Definition, das muss auch jeder Mensch für sich definieren. Ich habe so auf einer sehr persönlichen Ebene die Definition, dass wenn meine Kinder nicht ganz so viel Therapie wegen mir brauchen wie ich, wegen meinen Eltern und nur Liebe für euch, meine Eltern, falls ihr zufällig Podcast von mir hören solltet, was sehr awkward wäre. Aber egal, dann das wäre für mich auf einer persönlichen Ebene erfolgreich.
Ja.
Auf einer beruflichen Ebene sicherlich, wenn wir am Ende des Lebens so viele Menschen wie möglich den Zugang zu sauberem Trinkwasser hätten und so viele wie möglich danach auch sagen würden, die Zusammenarbeit mit uns, mir, hat sie eher weitergebracht, als sie abgefuckt hat. Mhm. Wenn diese, so, das fände ich 2 Parameter, die ich ganz cool fände. Auf der Ebene glaube ich, auf der einen haben wir 4 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser erreicht. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen was, auch wenn der Weg noch lange ist. Und ich glaube, die Arbeit muss man sich auch, und da kommt wieder dieses Glücksbild rein, musst du dir schon als Sisyphus-Arbeit vorstellen.
Ja.
Und was bei Sisyphus viele vergessen im Zitieren ist, dass du dir ihn als glücklichen Menschen vorstellen musst. Das heißt, er bringt die ganze Zeit für die, die es nicht kennen, diesen Stein da hoch, den Berg, und er rollt wieder runter und er macht es die ganze Zeit, aber er ist glücklich dabei.
Ja.
Und ich glaube, die Aktivität hält glücklich. Um deine Frage mit dem Erfolg, wenn man das jetzt definieren will, also Consistency ist key, auf jeden Fall. Es hilft nicht, ein Pfandbecher zu sammeln, du musst 1 Million Pfandbecher sammeln. So, es hilft nicht, ein Water is a Human Right mit Ed Sheeran, du musst 11.736 Water is a Human Rights und die Kampagne weiterentwickeln und bei Laune halten und so weiter. Das ist, glaube ich, ganz klar. Ich sage immer, simple, sexy, strukturell und sozial. Mhm. Strukturell ist dieses vielleicht auch Consistency, das ist auch bei dem Wasser, wir verkaufen nicht eine Flasche Wasser, wir verkaufen 42 Millionen Flaschen, die haben ein Lizenzmodell, 11 Cent bis 21 Cent, je nachdem was für ein Gebinde, geht dann in die Viva Con Agua Wasser GmbH, wo dann wiederum mehrheitlich der Stiftung und dem Verein gehört. Und sexy, alles, was wir machen, muss für die Jugendkultur irgendwie funktionabel sein. Da sind wir wahrscheinlich auch gerade an so einem Bruch, weil ich bin auch nicht mehr sexy, ich habe 2 Kinder, so, das verändert sich. Sexy ist jetzt nicht dieses oberflächliche Sexy, aber das ist so Teil der Jugendkultur, Teil Hip-Hop und so weiter. Und klar, Hip-Hop ist jetzt mittlerweile allgegenwärtig, aber was ich, als wir 20 waren,
ja.
War das was anderes? Ja, war es was anderes. Da war das eher avantgardistisch. Da war das eher für viele noch so eine Revolution, whatever, sowas. Und all diese Momente so. Das heißt, da sind wir schon auch in so einem Shift. Simple, alles, was wir gemacht haben, wenn es nicht einfach war, hat es nicht funktioniert. So, also das Wasser, Trinkwasser für Trinkwasser, ganz einfach. So Pfandbecher sammeln, ganz einfach. Kunstfestival im St. Pauli-Stadion, super komplex und trotzdem einfach. Kunst verkaufen und die Hälfte geht dann sauberes Trinkwasser. Und Klopapier, soziales Klopapier, Komposttoiletten, das verstehen die Leute. Mhm. Und ich glaube, da merken wir schon bei unserem sozialen Gasthaus, bei dem Villa Viva, dass das eine Größenordnung und eine finanzielle oder ökonomische Konstruktion hat, die für viele an Komplexität zu hoch ist. Mhm. Weil, muss man ganz klar sagen, das sind 40 Millionen Business Case. 5,5 Millionen gefundraised von Bela B., Jan Delay, 46 individuellen Investorinnen, philanthropischen Investorinnen, das heißt, die nach 16 Jahren ihr Geld wiederbekommen, 35 Millionen von der Umweltbank. So, das übersteigt selbst komplett meine Kapazitäten. Also was heißt selbst meine? Als wäre ich jetzt so voll der krasse Brain. Ich bin auch nur irgendein Trottel, der auf diesem Planeten leben darf und ein bisschen Zeit geschenkt bekommt hat und ein paar Privilegien mehr wie vielleicht andere. Weil das muss man sich ja auch bewusst machen, wenn man in so einer Rolle ist, dass man einfach ausgestattet ist mit Privileg, also hier sitzen zu können überhaupt. Wenn du irgendwo ein Mic vor dir hast, dann gehörst du wahrscheinlich zu 1% der Weltbevölkerung. Total, ja, klar. So. Das sollte einem immer, deswegen immer da mit Demut irgendwie dem Ganzen begegnen und sich selber nicht so wichtig nehmen. Aber diesen Business Case mit 40 Millionen, den verstehen ganz viele nicht. Mhm. Den verstehen vor allem Leute nicht, die nicht in ihrem normalen Alltag oder Job solche Cases begegnen. Ja, ist doch logisch, dass du das dann nicht verstehst. Und dann merken wir, dass es Leute nicht checken, wie geht denn das? Und haben jetzt meine Spenden das finanziert und dass da keine Spenden drin sind, ist halt sehr schwierig, den Leuten zu kommunizieren, weil das Ding auch so groß ist. Mhm. Das Gleiche mit dem Wasser. Viele Leute denken ja deswegen, dass uns das, diese Firma gehört und checken gar nicht, dass es eine Stiftung ist. Warum? Weil ein Produkt immer eine Firma ist, quasi. Und eine Firma immer, ich übertreibe jetzt bewusst, ja, also in Anführungszeichen immer Individualpersonen beziehungsweise Aktionärinnen und so weiter gehört. Außer Patagonia, Robert Bosch, Carl Zeiss und so weiter. Ne? Ja. Verantwortungseigentum. Ja. Aber das ist ja so marginal klein auf einer Weltskala. Wir reden über Google, wir reden über Amazon, Nike, ja. Adidas und die ganzen großen Unternehmen dieser Welt. Deswegen ist all das, was das Verantwortungseigentum macht, einfach so marginal Kleinschiss im liebevollsten Art und Weise Kleinschiss. Und trotzdem ist diese, und das ist meine Hoffnung, die Tür zu diesem Kleinschiss so weit aufgemacht worden, dass irgendwann die Leute verstehen, ey, es macht keinen Sinn, Unternehmen in den Besitz von individuellen Personen auf einer holistischen Art und Weise zu packen.
Jetzt gehöre ich selbst zu den privilegierten 1% mit dem Mikro vor der Nase und hatte das Glück, in meinem privilegierten MBA-Studium mich mit Social Businesses zu befassen und kenne die Patagonias dieser Welt. Erklär mal, brich mal Social Business runter.
Naja, was ist es? Ja, Social Business, dass die Profits eines Unternehmens in Gemeinwohl oder in die Gemeinnützigkeit fließen. So verstehe ich.
Das war komplett richtig.
Ich glaube, da gibt's immer eine Differenzierung. Das muss nicht komplett sein. Da gibt's unterschiedliche Konstrukte.
Und wie macht ihr's?
Bei uns ist es so, dass es immer mehrheitlich ist, weil wir natürlich für das Wasser zum Beispiel mussten wir uns 400.000 Euro leihen von Frank Otto und Volkert Koopmann. Vielen Dank an der Stelle, falls ihr meine Podcasts hört, was ich auch nicht glaube. Aber nur Liebe für euch zwei auf jeden Fall, weil ihr habt uns das Geld geliehen, ihr habt damals daran geglaubt. Und auch um eine Frage zu beantworten von vorher, wie wir erfolgreich durch ganz viele Menschen, jetzt nicht nur wie Frank Otto und Volkert Koopmann, die uns ganz viel Geld geliehen haben, aber die an uns geglaubt haben und uns irgendwann die Tür geöffnet haben. Mein Volkert hat mir auch die Tür zu Ed Sheeran oder Foo Fighters geöffnet und so weiter, also Vertrauen. Frank hat 3,5 Jahre unsere Personalkosten bezahlt und so weiter. Aber ich könnte jetzt wahrscheinlich noch 7.663 andere Menschen, wie ein Henning Heide, der bei St. Pauli das Tor zu USP aufgemacht hat, der bei der Water is Human Right Kampagne mit dabei ist, bei einer Antje Schumacher, die vor der Schlange und so weiter. Ich könnte ja, ne, endlos Leute.
Es lebt von vielen, ja.
Ja, es ist so. Und deswegen ist es, ist es erfolgreich, weil es ein Netzwerk aus Menschen ist, die sich engagieren und auf simple, sexy, strukturelle, soziale Art und Weise. Und jetzt bei den Social Businessen, um wieder zurückzukommen, gibt es, glaube ich, dann auch viele Unterscheidungen. Patagonia zum Beispiel ist den anderen Weg gegangen wie bei Conagua. Wir haben erst eine Firma gegründet und haben es am Ende, also ich vermute der Gründer, ich kenne die Geschichte nicht ganz, aber es muss eigentlich der Gründer gewesen sein, dem die Firma noch gehört hat, hat sie dann in die Gemeinwohlökonomie übergeben. Viva Con Agua hat erst einen Verein gegründet, dann eine Stiftung und mit dem Verein und der Stiftung eine GmbH, die erste GmbH, die Wasser GmbH, die dann zu 60%. Also wir sind den gemeinnützigen Weg gegangen und haben dann Business draufgepackt und das gleich von Anfang an in Verantwortungseigentum.
Und das habt ihr mit allen späteren Produkten auch gemacht, genau, oder? Goldeimer, ja, und so weiter.
Genau. Goldeimer ist 100% Verantwortungseigentum. Mhm. Weil die keine Investition brauchten. Mhm. Bei der Villa Viva sind es momentan 66% von dem Haus und 60% von der Gasthausgesellschaft. Und bei der Milan Gallery ist 100% Verein und Stiftung. Von daher, ja, genau. Das sind die Entitäten sozusagen, die es gibt. Und die gibt es auch nur, weil es unterschiedliche Businesses sind. Und ganz ehrlich, falls man, sollte ich auf keinen Fall laut sagen, aber falls das Stadion abbrennen würde, wäre nicht Viva Con Agua Verein am Arsch, sondern nur Viva Con Agua Arts GmbH, die Milan Gallery veranstaltet.
Ja.
Hohes Risiko in so einem Stadion mit ganz vielen Leuten, Festival deswegen. Und weil Kunstverkauf sehr komplex ist innerhalb der Gemeinnützigkeitsrechtsstrukturen. Mhm. Das ist ja auch noch die Problematik, dass du in der Gemeinnützigkeit oft krasse Fuß- und Hand- und Kopf- und Zungenfesseln hast, die dir gar nicht offerieren, frei zu agieren. Mhm. Bei Unternehmertum hast du sehr viele Freiheiten. So, du hast auch Reglements und wahrscheinlich würden alle Wirtschaftsleute sagen, ist viel zu viel. Aber im Vergleich zur Gemeinnützigkeit ist es ein Witz. Mhm. Ist es ein Witz. Und das ist auch teilweise gut so, weil ich glaube, wenn du hast natürlich dieses eine Spendenquittung, Steuererleichterung, Totschlagargument. Aber abseits davon ist wirklich die Frage, wie viel dieser Reglements so richtig Sinn machen, wie schnell du damit agieren kannst. Weil das ist das, was ich oft beobachte, ist, dass NGOs sehr langsam sind. Vor allem die Oldschool-NGOs, die von wo jetzt Charity kommt. Deswegen finde ich ja auch die Verbindung aus Social und Business super, weil Business einen ganz anderen Drive hat, eine ganz andere, ja, Schnelligkeit, Flexibilität, auf aktuelle Dinge einzugehen etc. Und das Soziale oft so ein bisschen Chili Vanilli und was weiß ich. Früher Birkenstock und ich darf mir die Achselhaare nicht rasieren, so habe ich es immer irgendwie gesehen. Das hat sich auch verändert, aber trotzdem muss es da noch auf dieser Klariatur des Sozialunternehmertums viel mehr geben als Stiftung, Verein und GmbH. Das ist, glaube ich, das, was es momentan gibt. Und aus meiner Sicht ist es viel zu wenig, weil du musst, wo ist das soziale Unicorn? Also Unicorn ist eine Firma, die mit 1 Milliarde bewertet ist, gibt's nicht. Ja, also so, das heißt, irgendwas bauen wir falsch, die Angebote, ein Unternehmen zu gründen. Ich war jetzt gerade an der HWU, so eine gefühlt Elite-Uni für 10x-Gründungen. Ja, 10x ist quasi, ne, dass du den Faktor 10 haben willst in der Wirtschaft, bei so, und Venture Capital, Hedgefonds und dieses ganze Investitions. Und die gehen alle da drauf. Die gehen alle, das ist deren Ziel so. Und da, glaube ich, ist schon auch unsere Verantwortung, andere Zielbilder überhaupt zu offerieren. Dafür brauchst du aber andere Heldinnen wie ein Elon Musk. Gut, jetzt haben es einige kapiert, noch nicht alle, dass der Typ wirklich auch, egal.
Ja.
Naja, nein, man muss, glaube ich, da auch differenzieren zwischen einer teilweise Ingenieurleistung und Dinge zu antizipieren und zu sehen und Potenziale und so weiter, wo sicherlich der Genie liegt, und dann aber der Wahnsinn und der Opportunismus, weil, und der Faschismus und da so viele andere Themen mit reinkommen auf dem Level. Aber was ich sagen wollte eigentlich ist, vor 3-4 Jahren wurde der einfach nur abgefeiert in ganz vielen Bubbles. Und ich meine, diese Person hat so viel Geld, dass er wahrscheinlich die Wasserthematik weltweit sofort so lösen könnte. Ja. Und was macht er? Ja, er kümmert sich nur um seinen eigenen Machterhalt. Und zum Beispiel, um meine Glücksdefinition, so was ich alles aus den Medien mitbekommen habe, nicht darum, dass seine Kinder weniger Therapie brauchen, sondern deutlich mehr Therapie brauchen. Ja. Also so erfolgreich würde ich den gar nicht einschätzen. Aber es ist nur meine Perspektive.
Ich bin total bei dir, wenn du sagst, Social Business, da steht automatisch ein Stück weit mehr Drive hinter. Also das Thema, wie kriegen wir wirklich Sachen auch auf die Straße? Das wäre auch was wahrscheinlich andere, auch Mitarbeiter für die Organisation anzieht, oder? Ist das eine Beobachtung, die ihr macht? Kriegt ihr dadurch andere Leute? Kriegt ihr andere Bewerber? Wächst eure Organisation dadurch leichter?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ja, auf jeden Fall. Allein schon, ja, naja, es ist, ja, interessant. Naja, es ist natürlich ein bisschen komplex, die Frage, weil zum einen muss man sich angucken, in Deutschland bleibt der Spenderkuchen eigentlich gleich. Es sei denn, es kommt ein Tsunami, ein Erdbeben in Türkei, Syrien, also große globale Aufmerksamkeit zurechtbekommende Katastrophen, dann gehen die Spenden hoch. Sonst bleibt der Spendenkuchen, was in Anführungszeichen die Gesamtbevölkerung Deutschlands spendet, relativ gleich. Letztendlich alle NGOs buhlen um diesen. Das heißt, auch in meinem Verständnis haben sie leider auch ein bisschen dieses Konkurrenzkampfdenken aus der normalen Wirtschaft mit. So, wie es auch in manchen Unternehmen dann nur um Marktanteile geht, gar nicht um wie viel Umsatz oder wie viel Gewinn oder was für geile Entwicklungen haben wir oder wie geil geht es unserem Unternehmen quasi auf der Inspirationsebene, wie glücklich sind unsere Mitarbeiter, sondern einfach nur, wie viel Marktanteile ich habe, was für mich völlig irrelevant wäre. Aber egal, so das heißt, um diesen Spendenkuchen. Was Viva Con Agua eigentlich gemacht hat in der Retroperspektive so ist, neue, nicht klassisch Spenden, sondern klassisch soziale Kuchen zu eröffnen. Das Wasser war davor entweder in deutschen Familienunternehmen oder in globalen Privatisierungsunternehmen wie dem will ich wirklich keine Stage Time geben. Das heißt, da eine soziale Alternative auf dem Wassermarkt zu haben, natürlich erstmal geil. Frage könnte erlaubt sein, warum gibt es denn überhaupt asoziale Alternativen? Aber ey, anderer Podcast vielleicht. Das andere ist beim Klopapier genauso, beim Kunstfestival genauso und beim Hotel. Das heißt, da ziehst du ja natürlichermaßen andere Leute an, weil du brauchst Hotelprofis.
Ja.
Du brauchst Vertriebprofis für die Gastronomie. Du brauchst Leute, die Ahnung von Kunst haben oder die ein Faible dafür haben oder und so weiter. Das heißt, in diesen äußeren Peripherien oder so brauchst du eher andere Leute. Und für die Gemeinnützigkeit, klar, glaube ich, dass wenn du natürlich dein Image, Marke, whatever, für mich ist es ein Verein, eine Lebensphilosophie eher als ein Image und eine Marke, aber egal, dann ziehst du natürlich die Menschen an, die du vielleicht auch als Spenderin hast oder so. Das heißt, junge Leute vielleicht eher, die Bock haben, die Welt positiv zu verändern und auch wissen, dass die Art und Weise, also die Wahl ihres Jobs eine große Wahl ist. So. Also das ist ja das, was klar, eine Luisa Neubauer, glaube ich, auf der OMR relativ straight up, cut the bullshit, in ihrer Rede da super auf den Punkt gebracht hat, dass die Leute sich auch ganz klar überlegen sollen, wo arbeite ich eigentlich? Ja. Und wenn ich bei Shell arbeite, bin ich halt Teil der fossilen Energien. So kann ich machen, muss ich aber nicht. Ja.
Bin mir noch nicht sicher, ob das meine Fragen beantwortet. Aber
ich weiß gar nicht mehr, was deine Frage war. Sorry, was war deine Frage? Entschuldigung.
Die Frage war, habt ihr dadurch schon andere Menschen angezogen? Also du sagst so, klar, ihr braucht andere, fachlich andere Menschen, aber hat sich durch den Einstieg in die Social-Business-Thematik bei euch was verändert in der Organisation? Rein weg von der reinen NGO hin zu Social-Business? Oder sagst du eigentlich, habt ihr immer noch ähnlich, also haben die Menschen die gleichen Ideale, ihr zieht die gleichen Menschen an?
Ja, ich meine, auch bei dem Erfolg, ich glaube, da kommt eine Überschneidung, deswegen macht es Sinn. Wir haben natürlich schon Leute, die auch einen hohen Performance-Anspruch haben. Mhm. Und es kommt natürlich auch, klar, Benni kommt aus dem Profifußball. Im Profifußball geht es um Gewinn, Performance am Ende. Und da ist noch so schön auch alles andere drumherum, aber letztendlich geht es darum, hast du gewonnen die Mannschaft oder nicht. Und in dieser Ebene gibt es schon, glaube ich, Leute, die es durch die Businesswelt mehr angezogen werden als durch dieses, ich sag jetzt plakativ, Gutmenschen-Bubble. Genau. Deswegen, ja, ich glaube, aber ich habe keinerlei Studien, Zahlen, irgendwas. Aber wenn du mich nach meinem Glauben fragst, dann bin ich aus der katholischen Kirche mit der Hochzeit meiner Frau ausgetreten. Aber was wollte ich sagen? Nein, genau. Ja.
Okay, verstanden. Ich würde einmal noch zurück zur Villa Viva. Du hast vorhin angedeutet, es war erklärungsbedürftig, dass ihr das gemacht habt. Woran hast du das gemerkt? Kam irgendwo aus manchen Ecken Widerstand oder wie?
Ja, auf jeden Fall. Man merkt es so einfach so an so ein paar Kommentaren. Ja, ey, warum soll ich euch jetzt noch Geld spenden? Ihr baut ein Hotel. Mhm. So. Oder einfach so merkst, okay, ja, verstehe ich. Ich verstehe deine Sichtweise und ich glaube, es würde dir gut tun, dich tiefer mit dem Business Case auseinanderzusetzen, mhm, oder uns gut tun, das so zu kommunizieren, dass es Leute besser checken, weil es halt ein sehr langfristiger Business Case. Mhm. Also wir reden über 16 Jahre, ja, dann wurde natürlich ein richtig großes Vermögen aufgebaut, nämlich der Stiftung gehört dann 66% von diesem Haus, was 40 Millionen wert ist, ja, aus dem Nichts heraus geschaffen. Ja, das ist ja für eine Stiftung geil, weil das ist, keine Ahnung, was 66% ist, aber ungefähr 27 Millionen oder irgendwie sowas. Bis dahin wahrscheinlich sogar noch gestiegen an Marktwert, weil ja direkt im Hauptbahnhof Hamburg und so weiter. Und das musst du halt berücksichtigen, wenn du das bewerten willst. Mhm. So, weil sonst bewertest du es halt zu schnell, zu lapidar. Und das haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass natürlich wir ein paar Leute da irritiert haben. Mhm. Auch mit dem Wasser war das so. Als wir das Wasser auf den Markt gebracht haben, haben auch ganz viele Leute gesagt, ihr privatisiert jetzt Wasser. Und wir so, naja, eigentlich nicht. Und wir sagen ja auch nach wie vor immer noch, also man kann schon sagen, dass wir es privatisieren, aber quasi nur für eine Sekunde und dann sozialisieren wir es wieder.
Ja.
Im vielleicht neuen Sinne des Wortes sozialisieren. Aber das hat Leute auch maximal irritiert. Mhm. Und wir versuchen trotzdem da so ehrlich und transparent wie möglich zu sein und allen Leuten immer zu sagen, trink Leitungswasser, weil ökologisch, ökonomisch, sozial macht es gar keinen Sinn, abgefülltes Flaschenwasser zu trinken. Und trotzdem ist es natürlich eine einfache Möglichkeit und steht es jetzt auch hier bei German Wahnsinn im Podcast-Studio rum. So. Und das ist natürlich, und es würde sonst auch nicht stehen. Auch das ist, glaube ich, die ganz klare Erwartungshaltung, die man haben kann an Social Business. Du hast ein Produkt, das du den Leuten in die Hand geben kannst. Du kannst das, ne, von George Clooney, Dalai Lama, ob man jetzt will, dass die beiden, der eine ja macht für Nestle, der andere sagt, suck my Tang, ja, aber die zwei haben das auch getrunken. So, das hätten wir natürlich niemals mit einem kleinen gemeinnützigen Verein aus St. Pauli geschafft. Ja. Und ich glaube, da liegt auch ein Großteil der Kraft von Social Business eben in einem skalierbaren Produkt, in Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt nochmal was gründen müsste, würde ich irgendwie Software as a Service bauen und das aber als sozial oder wie es ein Hanno Renner gemacht hat. Also Hanno Renner hat Personio gegründet und hat bei der Gründung 1% selber geplätscht und 1% die Investoren verpflichtet zu plätschen. Und ich glaube, du musst es am Anfang machen. Das ist, glaube ich, auch das, wenn da draußen jetzt, keine Ahnung, was deine Zielgruppe von dem Podcast ist, aber da potenzielle Gründerinnen da draußen sind, dann plätscht am Anfang, weil später werdet ihr nie wieder die Chance haben. Mhm. Behauptung. Ja, weil in dem Moment, wo du im Investoren-Venture-Capital-Game bist, ciao, Kakao. Gar keine Chance. Wenn es dir immer gehört wie Patagonia, dann kannst du natürlich am Ende deines Lebens entscheiden, ja, brauche ich jetzt die 2 Milliarden oder nicht? Oder wie meist wie Bosch, die 4% der Familie noch gehört und 96% der Stiftung. Ja, ich glaube von 4% Bosch, wird die Familie leben. Ganz gut leben ihr Leben lang und die Nachfolgenden wahrscheinlich auch. Und auch cool. Und es reicht ja. Ich glaube, das ist ja auch das, was... Und das meine ich, da brauchst du halt andere Vorbilderinnen, die ganz klar da vorangehen und die Patagonia-Geschichte. Deswegen ist sie so relevant. Einhorn hat ja den Move auch gebracht, zum Beispiel in Deutschland. Und nur Liebe dafür. Nur es ist halt in Deutschland. Es ist halt eine Berliner Bubble, ganz klar. Also ne, nur Liebe für Einhorn-Kondome und so weiter. Passt auch nur Liebe dafür. Aber Patagonia ist halt eine Weltmarke. Und deswegen ist die Relevanz davon auch so groß geworden. Und ja, und da aus meiner Sicht müssten alle globalen Marken ja der Gemeinwohlökonomie gehören.
Vielleicht ein abschließender Satz. Lohnt es sich, auch als Unternehmen mit einem kleinen Produktzweig als Social Business zu starten? Wäre das auch ein Weg aus deiner Sicht? Kann man das mal machen einfach?
Wenn du schon ein Unternehmen bist?
Mhm.
Auf jeden Fall. Also keine Ahnung, was dabei rauskommt. Nur ich glaube, allein die Lernerfahrung, die möglichen disruptiven Elemente, die Selbstwirksamkeit für die handelnden Mitarbeitenden, das Spielerische lohnt sich maximal für das Unternehmen. Und ich meine, was hast du zu verlieren? Also, so what? Ich glaube, es macht absolut Sinn, weil Corporate Social Responsibility, ja, CSA, ist ja auch so manchmal so ein bisschen so ein LinkedIn-Buzzword, das du da rausballerst.
Viel stiefmütterlich behandelt auch im Konzern.
Genau, viel stiefmütterlich und so weiter. Und letztendlich muss man auch ganz klar sagen, eine Stiftung und auch Corporate Social Responsibility ist anstrengend, ist ein Pain in the Ass, ist ein Handwerk, ist etwas, was du lernen musst, was du dir auf die Agenda draufpacken musst. Wenn ich jetzt also schon ein erfolgreiches Unternehmen in irgendeinem Segment bin, dann habe ich Skills, das vielleicht viel mehr Sinn machen würde, wenn ich die nutzen würde, die Skills, um dann auch einen sozialen Impact zu generieren. Anstatt zu denken, das ist so der Boris Becker-Effekt, don't get me wrong, Boris, wenn du diesen Podcast hörst, so, dass du hast Wimbledon gewonnen und denkst plötzlich, du bist auch ein guter Business-Typ. Aber Business funktioniert, guck mal, bis er Wimbledon gewinnen konnte, hat er wahrscheinlich 10 Jahre jeden Tag auf dem Tennisplatz verbracht. Diese 10 Jahre, wenn er die auch an der Harvard School oder einfach bei Business, Learning by Doing oder so, dann kann er auf dem Level vielleicht agieren. So. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, nur weil du jetzt im Unternehmertum erfolgreich bist, bist du nicht ein erfolgreicher Fundraiser für eine Stiftung oder Campaigner oder so. Das heißt, aus meiner Sicht, das, was du gefragt hast, macht super Sinn. Viel mehr Sinn sogar. Oft als einfach irgendwie denken, ich muss jetzt auch im Corporate Social Responsibility und mach dann irgendwas mit 5.000 Euro und lass mich komplett abfeiern dafür. Mhm. Weil der Impact könnte auf der anderen Ebene viel größer sein. Und ich glaube, das ist auch das, was wo wir das ganze Soziale dran challengen müssen, ist und wo es auch ja immer gechallenged wird, ist natürlich, dass die Return of Invest viel größer sein muss. So, du musst einfach sehr effizient, sauber, smart, professionell arbeiten und agieren, um auf dem da Plateau irgendwie, zu bestehen. Und letztendlich ist es ja auch schade, dass es gar nicht so viele Viva Con Aquas da draußen gibt. Also, weißt du, so ist es, wo sind die anderen? Also, wo ist das richtig große Viva Con Aqua im Mobilitätsbereich? Wo ist das richtig große Viva Con Aqua im Energiebereich? Und ich will gar nicht sagen, dass Viva Con Aqua so groß ist. Ey, wenn ihr meine Hustles im Kopf wüsstet und wüsstet, wie wir um 10.000 Euro uns Gedanken machen, um 5.000 Euro, das wirkt alles auch, das muss man auch ehrlicherweise sagen, manche Dinge wirken auch größer, wie sie sind. Viva Con Aqua als Ökosystem ist nicht klein und hat viel Support und viel Liebe. Und trotzdem ist es auch immer noch ein Hustle. Und der Hustle wird eigentlich größer durch Weltwirtschaftskrise, Ukraine, Corona, Post, dann so durchgeknallte, ich weiß gar nicht, ob es das richtige Adjektiv wie für Trumps oder Erdogans und so weiter und so fort. Ich will da gar nicht reingehen, sonst so, genau. Aber engagiert euch, macht euch glücklich. Alles andere ist vergeudete Zeit, denke ich oft. Also weißt du so, ich werde auch, je älter ich werde, umso radikaler. Wir haben vorher mit Audioingenieur drüber gesprochen, weil sein Bruder Rettungssanitäter geworden ist. Ich habe auch Rettungsdienst gemacht und am Ende des Lebens ganz viele Leute begleitet. Und das Einzige, was sie sagen, ich hätte gern mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Ja. Die sagen nicht, ich hätte gern das Geld verdient oder mit der geschlafen oder das geschlafen oder whatever. Ich hätte gern mehr Zeit mit meiner Familie. Also macht diesen Podcast aus und hängt mit eurer Familie ab. Liebe.
Schöner letzter Satz. Danke dir, Michi.
Gerne.
Das war die Episode mit Michael Fritz und Caroline Zielke. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feinton. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.